Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen: Papst gegen Legalisierung leichter Drogen. Carla de Pontes enttäuscht über die Lage in Syrien und eine Rückschau auf Fronleichnam mit Papst Franziskus. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Papst Franziskus hat sich gegen jegliche Legalisierung von Drogen ausgesprochen. An diesem Freitagmorgen empfing er im Vatikan die Teilnehmer einer Drogenfahnderkonferenz, die derzeit in Rom stattfindet. Ihnen sagte Franziskus, dass es falsch sei, die Drogensucht mit Rauschgift zu bekämpfen. Heute sei wohl der Drogenhandel der größte Geldmacher und dies sei tragisch.
Vorrei dire con molta chiarezza. La droga non si vince con la droga.
Ich möchte ganz klar sagen, Drogen besiegt man nicht mit Drogen. Drogen sind immer schlecht und man kann nicht das Übel mit Kompromissen besiegen. Es ist falsch zu denken, dass man das Drogenproblem mit der Legalisierung von leichten Drogen in den Griff bekäme. Ersatzdrogen als Therapiemethoden sind auch keine Lösung, weil es einfach bedeutet, dass wir vor dem Rauschgift kapitulieren. Sagt Nein zu Drogen und Ja zum Leben. So sollte die Botschaft lauten.
Ja zum Leben sei nicht etwas Abstraktes. Es bedeute, sich um Bildung, Sport, Arbeit und Liebe zu kümmern.
Denken wir doch mal an einen Jugendlichen, der keine Arbeit hat. Ich glaube, in Europa gibt es 75 Millionen arbeitslose Jugendliche. Ich bin mir allerdings dieser Zahl nicht ganz sicher. Aber denken wir an solche junge Menschen, die nicht arbeiten und nicht studieren. Die haben keinen Horizont, keine Hoffnung und da werden sie eine leichte Beute für Drogen. Wenn wir also diesen Jugendlichen eine Alternative anbieten, Arbeit, Schule oder Sport, dann gibt es keinen Platz für Drogen.
Die Kirche müsse sich noch mehr um Drogenabhängige kümmern, so der Papst weiter. Abhängige stünden an den Rändern unserer Gesellschaft.
Doch die Arbeit der Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist sehr schwierig. Wir müssen also vor allem auf die Prävention setzen. Das ist ganz wichtig. Ich unterstütze von ganzem Herzen eure Tätigkeit als Drogenfahnder, damit wir eine Welt voller Hoffnung aufbauen können.
Con sempre grande speranza.
Die Kurznachrichten, heute mit Nina Özelt.
Vatikan. Christenverfolgung ist derzeit die größte Sorge der Kirche. Das betonte der Papst an diesem Freitagmittag bei einem Treffen mit den Teilnehmern einer internationalen Konferenz über Religionsfreiheit. Die Audienz im Vatikan stand im Zeichen der Verfolgung von Christen in vielen Teilen der Welt. Der Papst sagte, dass die Gewalt gegen Christen in der heutigen Zeit schlimmer sei als zu Zeiten der Urchristen, die in der Antike von den Römern verfolgt wurden. Das Arbeitspapier für die Familiensynode wird am kommenden Donnerstag veröffentlicht. Das teilte der Vatikanische Pressesaal an diesem Freitag mit. Das Dokument für die Bischofssynode sei eine Zusammenfassung der Ergebnisse der weltweiten Umfrage zu Ehe, Familie und Sexualität, so die Vatikannote. Das Papier diene den teilnehmenden Bischöfen während der zweiwöchigen Beratungen im kommenden Oktober als thematischer Leitfaden. Am Donnerstag werde der Text vom Synoden-Generalsekretär Kardinal Lorenzo Baldisseri sowie Kardinal Peter Erdő aus Budapest, Kardinal André Vintroy aus Paris und dem italienischen Erzbischof Bruno Forte aus Chieti vorgestellt. Sie gehören zur Leitung der Bischofssynode. Italien. Bei seinem Besuch in Kalabrien wird Papst Franziskus am Samstag bei einer Gedenkstelle für einen ermordeten Priester beten. Es handelt sich um Pater Lazzaro Longobardi, der am vergangenen 2. März von Unbekannten vor der Kirche getötet wurde. Der Papst will vor der Messe auf dem Gelände von Sibari zu der Gedenkstelle hinfahren. An diesem Samstag besucht der Papst die süditalienische Ortschaft Cassano al Jonio. Er wird dort Familien, Alte, Behinderte, Arbeitslose treffen und am Nachmittag einen Gottesdienst feiern. Radio Vatikan wird in seinen Sendungen am Samstag ausführlich über diese Reise nach Kalabrien berichten.
Jesus fordert uns dazu auf, ein freies Herz zu haben, das nicht an Geld, Gier und Macht hängt. Das betonte der Papst in der Frühmesse von diesem Freitag. In der Casa Santa Marta sagte Franziskus, der wahre Reichtum sei die Nächstenliebe und vor allem die Liebe zu Gott, denn diese Liebe erleuchte das Herz eines jeden Menschen. Das Leitthema der gesamten Woche war in den Morgenmessen jeweils die Korruption und die Machtgier. Ausgehend vom Tagesevangelium, in dem Jesus seine Jünger auffordert, nicht irdische Schätze zu sammeln, sagte der Papst,
primo tesoro, l'oro, i soldi, le ricchezze.
Es gibt eine erste Art von Schatz, Gold, Geld und allgemein Reichtümer. Du bist aber nie sicher damit, weil man es dir stehlen kann. Du bist aber auch nicht sicher mit Wertpapieren, denn bei einem Börsencrash könntest du alles verlieren. Und sag mal, bist du denn mit einem Euro mehr in der Tasche glücklicher? Reichtümer sind gefährliche Schätze. Sicher, Reichtümer können auch gut sein und dazu beitragen, viel Gutes zu tun. Damit kann man auch die Familie über die Runden bringen, das stimmt. Doch wenn es nur darum geht, Reichtümer anzuhäufen, dann geht die Seele verloren. Jesus weist in der Passage im Evangelium darauf hin, welche Gefahren Reichtümer und die Hoffnung darauf bergen.
Eine weitere gefährliche Versuchung sei die Gier und der damit einhergehende Stolz. Jesus verurteile eine solche Einstellung, so der Papst. Ein Beispiel sei in der ersten Lesung aus dem zweiten Buch der Könige zu finden, wo die machtgierige Königin Athalia am Schluss doch noch alles verliert und getötet wird.
Qui è il messaggio di Gesù. Ma se il tuo tesoro è nelle ricchezze, nella vanità.
Jesus hat dazu eine klare Botschaft. Wenn dein Herz auf Reichtümer, Gier, Macht und Stolz setzt, dann ist dein Herz daran gekettet. Dein Herz wird ein Sklave der Reichtümer, der Gier oder des Stolzes sein. Doch Jesus will, dass wir ein befreites Herz haben. Das ist die heutige Botschaft. Hab doch ein freies Herz, sagt uns Jesus. Er spricht ganz klar von einem freien Herzen. Das kann nur eines bedeuten, auf die himmlischen Reichtümer setzen. Diese sind die Liebe, die Geduld, der Dienst am Nächsten, die Verehrung Gottes. Das sind die wahren Reichtümer, die dir niemand wegnehmen kann. Alles andere ist eine Last für unsere Herzen.
Sie hat Slobodan Milosevic vor das UNO-Tribunal in Den Haag gebracht. Sie setzte auch den Prozess gegen die Massenmörder in Ruanda in Gang. Die Schweizerin Carla Del Ponte untersucht nun seit August 2011 Menschenrechtsverletzungen in Syrien. Im Auftrag des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte habe sie bereits genügend Beweise gesammelt, um die wahren Schuldigen in Syrien anzuklagen, das sagte Del Ponte im Gespräch mit Radio Vatikan. Die Tessinerin ist allerdings sehr enttäuscht über die Tatenlosigkeit der internationalen Staatengemeinschaft.
Ich kann es selber nicht verstehen. Es fehlt wohl ein politischer Wille und ich frage mich, warum. Aber ich habe einfach keine Antwort darauf.
Namen nennt sie keine und auch die Islamistengruppe ISIS kommt nicht zur Sprache. Frau Del Ponte hält sich bedeckt. Die ehemalige UNO-Chefanklägerin im Falle Jugoslawiens und Mafiajägerin spricht stattdessen von den Fortschritten bei der internationalen Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen. Die Zusammenarbeit mit den UNO-Staaten sei gut, so Del Ponte.
Allerdings ist der Fall Syrien eine große Ausnahme. Da hat man den Eindruck, dass alle positiven Schritte, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, plötzlich verschwunden sind. Ich hoffe sehr, dass sich dies in den kommenden Wochen rasch ändern wird. Es kann doch nicht sein, dass die ganze Welt zuschaut und niemand etwas gegen die Menschenrechtsverletzungen in Syrien unternimmt.
Ich hoffe vivement, dass es sich in ein paar Wochen ändern wird.
Der Fall Syrien sei eine schwere Enttäuschung. Zu viel Gewalt auf der einen, zu wenig Friedensideen auf der anderen Seite. Sie sei strikt gegen Krieg, so Del Ponte. Deshalb setze sie auf Diplomatie.
Moi, personnellement, je suis contre la guerre. Donc, s'il n'y a pas de guerre,
Denn wer gegen Krieg ist, muss gezwungenermaßen auf Verhandlungen setzen. Deshalb setzt die UNO-Kommission darauf. Aber ich gebe zu, wir befinden uns an einem toten Punkt und kommen nicht voran. Wir hatten zwar bereits 2 Konferenzen hier in Genf, aber die brachten keine Ergebnisse. Dennoch, ich sehe keinen anderen Ausweg als Verhandlungen.
La négociation, si, aujourd'hui comme aujourd'hui.
Damit müsste dann aber auch die Verfolgung der Täter von Menschenrechtsverletzungen einhergehen, fügte Del Ponte an. 1,5 Millionen Syrer halten sich nach offiziellen Angaben als Flüchtlinge im Libanon auf. Das führt, wie der Malteser Internationalprogrammkoordinator für den Libanon sagt, zu einem traurigen Rekord. Konrad Hoyos zu Radio Vatikan.
Der Libanon ist das Land, wo es im Moment den höchsten Anteil an Flüchtlingen gibt. Sie müssen sich vorstellen, das Libanon hat etwa 4,5 Millionen normale Einwohner. Wobei, da könnte man auch schon sagen, da sind auch schon ein Teil Flüchtlinge davon. Aber Flüchtlinge, die schon seit 60 Jahren da sind, zum Beispiel die Palästinenser, die zählen da auch schon dazu. Und jetzt ganz aktuell sind nach offiziellen Zahlen etwa 1,1 Millionen Flüchtlinge dazugekommen, aber Schätzungen gehen eigentlich von 1,5 Millionen aus. Also etwa 20% der jetzigen Bevölkerung sind Flüchtlinge.
Die libanesische Regierung hat eine No-Camp-Policy eingeführt, womit sie offizielle und organisierte Flüchtlingslager verhindern will. Die Flüchtlinge siedeln sich daher an den verschiedensten Stellen im Land an, teilweise in Garagen und in leerstehenden Häusern. Doch in den meisten Fällen bauen sie sich ihre Unterkünfte aus Plastikplanen und Holz, aus den Materialien also, die eben gerade zur Verfügung stehen. Konrad Hoyos konnte sich einen Eindruck von der problematischen Lage machen.
Ich bin letzte Woche wiedergekommen und war für 4 Wochen dort gewesen und habe mich also wirklich auch sehr breit umgesehen, bin ins Land gefahren, bin an die syrische Grenze gefahren. Also ich kann mir jetzt schon so eine ganz gute Vorstellung machen, wie die Situation im Moment ist. Also wenn man in Beirut ist, dann merkt man eigentlich wenig. Das ist ganz normales Leben, sehr geschäftig, das ist also ganz unauffällig. Wenn man dann aber Richtung Grenze fährt, also gerade ins Bekertal oder in den Norden, dann ist das wirklich nicht zu übersehen. An jedem Straßenrand gibt es informelle Lager, Zelte. Man sieht die Leute sozusagen auf der Straße. Also da ist es nicht zu übersehen, dass da ein massives Problem da ist.
Einen großen Mangel gibt es laut Hoyos bei den hygienischen und gesundheitlichen Bedingungen. Besonders den Gesundheitszentren und Krankenhäusern fehlt es an finanziellen Mitteln, um die Flüchtlinge zu versorgen. Es können nur diejenigen behandelt werden, die auch die Kosten zahlen können, berichtet Konrad Hoyos.
Bei der gesundheitlichen Versorgung, da muss man eigentlich 2 Dinge unterscheiden. Es gibt also die Primärversorgung, also soll ich es so vorstellen, wenn man zum Hausarzt geht, das ist relativ gut abgedeckt. Was nicht gut abgedeckt ist, sind jetzt die Sekundärversorgung, also wenn man dann zum Spezialisten muss oder sogar wenn man ins Krankenhaus muss.
Malteser International hat eine mobile Klinik ins Leben gerufen. Dort bekommen sowohl Flüchtlinge als auch Einheimische die Möglichkeit, kostenlos behandelt zu werden.
Deutschland. Die Bundesrepublik ist weltweit das Land mit den meisten Asylanträgen. Im vergangenen Jahr stellten insgesamt 109.600 Menschen einen Erstantrag in der Bundesrepublik, wie aus dem Jahresbericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hervorgeht, der am Freitag in Genf und Berlin vorgestellt wurde. Das war ein Anstieg um 70% im Vergleich zum Vorjahreswert von 64.500 Erstanträgen. Besonders stark stieg laut Bericht die Zahl der Anträge aus der Russischen Föderation und aus Syrien. Damit ist Deutschland seit 1999 erstmals an erster Stelle im Ländervergleich. Der Freiburger Alterzbischof Robert Zollitsch hat sich bei den Katholiken im Erzbistum für ihre Unterstützung und ihr Engagement bedankt. Wenige Tage vor der Bischofsweihe seines Nachfolgers Stefan Burger betonte Zollitsch in einem Brief an alle Pfarrgemeinden, er sei dankbar für die zurückliegende Zeit seit seiner eigenen Bischofsernennung vor 11 Jahren. Das zentrale Leitmotiv seines Handelns sei stets gewesen, für eine missionarische, mutige und einladende Kirche einzutreten. Entscheidend sei das Christsein im Alltag zu leben. Zollitsch wird Burger am 29. Juni im Freiburger Münster weihen und ihm den Hirtenstab übergeben. Kardinal Tarcisio Bertone muss mit dem Umzug in seine neue Wohnung warten. Die Baufirma, die mit dem Umbau beauftragt wurde, hat Konkurs angemeldet. Das berichtet die römische Tageszeitung Il Messaggero in der heutigen Freitagsausgabe. Die Renovierungsarbeiten ruhen deshalb derzeit. Die Firma hatte den Auftrag bekommen, zwei Wohnungen in einem vatikanischen Gebäude zusammenzulegen. Der Umzug Bertones hätte diese Woche stattfinden sollen. Der frühere Kardinalstaatssekretär will dort zusammen mit drei Ordensfrauen einziehen, die ihm den Haushalt führen. Bertone wird nun weiterhin in der Dienstwohnung im zweiten Stock des Apostolischen Palastes wohnen. Der jetzige Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin wohnt, wie Papst Franziskus auch, im vatikanischen Gästehaus Santa Marta.
Und wir halten Rückschau auf Fronleichnam mit Papst Franziskus. Jesus statt Geld und Macht. In seiner Predigt zu Fronleichnam hat der Papst betont, dass das Wesentliche im Leben nicht die materiellen und menschlichen Dinge, sondern Gottes Liebe sei. Der Gottesdienst fand am Donnerstagabend vor der römischen Basilika San Giovanni in Laterano statt. Tausende Menschen waren gekommen, um die Messe am Vorplatz der Basilika und die darauf folgende Prozession mitzuerleben und mitzubieten. Ausgehend von der Geschichte des Mose und dem Exodus aus Ägypten sprach der Papst von der wahren Nahrung.
Oltre alla fame fisica, l'uomo porta in sé un'altra fame.
Neben dem konkreten Hunger gibt es noch einen weiteren Hunger, den der Mensch in sich trägt. Einen Hunger, der nicht mit den üblichen Speisen gesättigt werden kann. Es ist der Hunger nach Leben, der Hunger nach Liebe, der Hunger nach Ewigkeit. Und das Zeichen des Manna sowie die gesamte Erfahrung des Exodus trug in sich auch diese Dimension. Es war ein Zeichen für eine Nahrung, die diesen tiefen Hunger des Menschen sättigt. Jesus schenkt uns diese Nahrung. Er selber ist das lebendige Brot, das der Welt das Leben schenkt.
In der Eucharistie werde die Liebe des Herrn für die Menschen sichtbar. Diese Liebe sei kostenlos, für alle zugänglich und kräftespendend.
Die Glaubenserfahrung zu erleben bedeutet, sich vom Herrn ernähren zu lassen und die eigene Existenz nicht auf Materielles aufzubauen, sondern auf eine Wirklichkeit, die nicht bedrängt. Gottes Gaben, sein Wort und sein Leib.
Die Welt bietet eine Fülle an Speisen, Geld, Erfolg, Eitelkeit, Macht und Stolz.
Die Nahrung des Herrn ist anders als alles andere. Vielleicht erscheint sie uns weniger schmackhaft als gewisse Speisen der Welt. Dann träumen wir von anderen Speisen, so wie das jüdische Volk in der Wüste, das das Fleisch und die Zwiebeln vermisste, die es in Ägypten gegessen hatte. Doch die Israeliten vergaßen, dass sie dort als Sklaven am Tisch saßen. In jenen Augenblicken der Versuchung hatten sie zwar eine Erinnerung, doch eine kranke Erinnerung, eine selektive Erinnerung.
Una memoria selettiva.
Anders als im vergangenen Jahr leitete der Papst persönlich die Prozession von der Lateranbasilika nach Santa Maria Maggiore. Um seine Kräfte für die bevorstehenden Reisen, vor allem den Besuch in Kalabrien am Samstag, zu sparen, übernahm dies der Vikar für die Stadt Rom, Kardinal Agostino Vallini. Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano. Und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.